Der Fred war einer von mehreren, der mich heute Morgen auch etwas angesprochen hat und wir gesagt haben, ich muss es auch nochmal hier öffentlich thematisieren. Ich steige damit ein, dass ich so, ich glaube, ich sag mal so 5., 6. Schuljahr, das war so die klassische Zeit, wo man gelegentlich mal einen Liebesbrief bekommen hat. Ihr kennt die vielleicht so, hier, lieber Carsten, du bist so super süß, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ich habe einmal einen so Liebesbrief bekommen und dann stand da was weiß ich, da stand dann drunter Mone, Tina oder wie auch immer. Und einmal habe ich einen bekommen, lieber Carsten eben, du bist irgendwie so super süß und willst du mit mir gehen? Ja, ja, ja. Eine heimliche Verehrerin. Was soll man damit anfangen? Keine Ahnung, wer das war. Und jetzt war es, daran wurde ich erinnert, als ich heute Morgen auf mein Auto zugegangen bin, weil unter meinem Scheibenwischer klemmte ein Taschentuch und da war so, also ich interpretiere es als so etwas Ähnliches wie ein Liebesbrief, allerdings ohne Namen und so. Und dann will ich zum einen sagen, danke, wer auch immer das war. Falls du jetzt da sitzt und denkst, ach du Scheiße, das war gar nicht für den Carsten bestimmt, dann kannst du gerne zu mir kommen und das holen. Vielleicht denkst du, vielleicht hast du im Auto getäuscht oder sowas. Dann kannst du es gerne abholen. Ich gebe dir gerne wieder und dann kannst du es der Person zukommen lassen, wo du eigentlich dachtest, wo das Ding hingehört. Das wollte ich am Anfang sagen und das darf man jetzt nicht in meine Predigtzeit einrichten. Ich fange jetzt mit der Predigt an. Trinke aber erst noch einen Schluck Wasser. So, ich fange nochmal an. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schön. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Es ist ja Ostermontag und solche Tage wie Ostermontag, die sind bei mir immer so ein bisschen, naja, halt auch wie so Neujahr oder so ein Tag nach einem besonderen Tag. Ja, so die eigentliche Feier, die war gestern, da haben wir Auferstehung gefeiert. Die eigentliche Feier ist vorbei, es gab ein fröhliches Fest, aber dann ist eben der Tag, dann ist es auch vorbei, dann ist es rum und der Tag danach ist bei mir immer ganz oft irgendwie so ein Abhängetag, wo ich gar nicht richtig weiß, was ich mit mir anfangen soll. Da kann dann ganz schnell bei mir zumindest wie so eine Art Katerstimmung aufkommen. Bei Ostern ist es in aller Regel nicht, weil ich dann irgendwie zu viel Alkohol hatte, sondern vielleicht zu viel Schokolade. Ja? Nach 7 Wochen ohne, da fresse ich ganz schön viel Schokolade an einem Tag, als ob ich das irgendwie was 7 Wochen lang versäumt habe, an einem Tag wieder reinholen muss. Und ich befürchte, dass auch in diesem Jahr nicht anders sein wird, dass wenn ich nachher nach Hause fahre, heute Abend zu Hause bin, spätestens morgen oder so, dass dann so die Erfahrung einsetzt oder die Realität einsetzt, dass Ostern auch wieder ganz schnell vorbei ist. Dass wieder ganz schnell Vergangenheit ist. War eine klasse Sache hier in Gunzenhausen. Super, dass wir Ostern gefeiert haben. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber dann, wenn ich zu Hause bin, dann kommt wieder so schnell so vieles anderes. Dabei ist es doch, also müsste es doch eigentlich anders sein, denke ich manchmal. Ostern, das war für die ersten Christen das wichtigste Ereignis überhaupt. Bevor man angefangen hat, Weihnachten zu feiern, hat man schon jahrzehntelang Ostern gefeiert. Weil das war, wo die ersten Christen gesagt haben, das ist total verrückt. An dem Tag hat Gott die Welt auf den Kopf gestellt und uns mir irgendwie mit dazu. Ostern hatte ihr Denken und ihr Handeln radikal verändert. Aber ich befürchte, dass es bei mir so sein wird wie so oft. Mal ist wieder ein Osterfest gekommen und gegangen. Mein Alltag wird mich schnell wieder überholen und hinter sich lassen. Wird Ostern schnell wieder überholen und hinter sich lassen. Und irgendwie hat Ostern dann doch keine Spuren bei mir hinterlassen. Und das nicht, weil Ostern mir letztlich egal wäre oder so. Im Gegenteil, ich finde Ostern total faszinierend, darüber nachzudenken, die Tage, die wir jetzt hier hatten, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Gott gestorben ist und auferstanden ist. Aber vermutlich leide ich an so etwas, ich nenne es mal PÖES, ein postösterliches Enttäuschungssyndrom oder eine postösterliche Depression. Ich leide darunter. Das heißt, es macht mir etwas aus, dass Ostern zwar so ein wichtiger Einschnitt in der Geschichte der Menschheit war, dass Ostern so wichtig und so verändernd war für die ersten Christen. Aber mein Leben ist davon letztlich gar nicht so sehr verändert worden. Die Bibel erzählt an mehreren Stellen ja davon, dass wir bereits jetzt in unserem Leben, nicht erst mal eines Tages, wenn wir tot sind, sondern jetzt schon mit hineingenommen sind in die verändernde Kraft der Auferstehung von Jesus. Dass wir da jetzt schon mit hineingekommen sind, dass es jetzt schon angefangen hat, was an Ostern passiert ist, passiert auch, soll in unserem Leben passieren oder kann in unserem Leben passieren. Dass die Kraft, mit der Gott Jesus aus dem Grab herausgerufen hat, dass Gott mit dieser Kraft auch an uns und in uns wirkt. Aber ganz ehrlich, das fühlt sich bei mir irgendwie nicht so an. Irgendwie bin ich immer noch der alte Carsten. Auch nach Ostern. Und so, wie soll ich sagen, leide ich eben an einer Art postösterlichen Depression. Ostern macht mich immer auch ein bisschen traurig über mich selbst. Macht mich auch ein bisschen zweifelnd. Warum ist das bei mir? Nicht so, wie es anscheinend bei den ersten Christen war. Das kann zum einen, wie soll ich sagen, tiefen psychologische Gründe haben, dass ich ein gewisses Urmisstrauen gegen Ostern habe. Denn Ostern erinnert mich an ein sehr dramatisches Ereignis an meiner Kindheit. Es war nämlich so, und davon möchte ich euch erzählen. Vielleicht ist das die Ursache, dass ich dort ein tiefen psychologisches Problem habe. In der Straße, wo ich aufgewachsen bin, da war mein Vater so etwas wie der Hühnerschlachter. Als ich klein war, da gab es bei uns eben noch, gab es eine ganze Menge Leute, die noch Hühner im Garten hatten und so, aber die wollten sie irgendwie loswerden, so nach und nach. Und dann hatte man irgendwie meinen Vater auserkoren, ob er nicht die ganzen Hühner so nach und nach schlachten könnte. Und so wurde mein Vater für mich zum Hühnermörder, denn er fing auch an, das zu tun. Mein Vater, ich bezeichne ihn irgendwann als den Schlechter des Tannenwegs. Wenn mein Vater sonntags morgens, wenn ich zum Frühstück kam und so, mein Vater saß am Frühstückstisch und hatte seinen orangenen Jägermeisterpulli an, da wusste ich, heute geht er wieder auf Hinrichtungsmission. Und irgendwann war es dann soweit, dass es bei uns in der Straße kein einziges Huhn mehr gab. Mein Vater, den ich sonst über alles liebe, mein Vater hatte sie alle ausgerottet, hingerichtet, auf brutalste Weise, auf den Hackklotz, zack, tot. Ich war 6 Jahre alt, als das letzte Huhn in unserer Straße sterben musste. Da ich aber ein großer Hühnerfreund war, entwickelte ich einen Plan, Hühner bei uns wieder anzusiedeln. Ich besorgte mir ein Küken. Ein Klassenkamerad, der im Dorf wohnte, die hatten einen Hof und hatten noch etliche Hühner. Und ich fragte seine Eltern, ob ich ein Küken bekommen dürfte. Es war Ostersamstag, als ich das Küken abholte, in einem Karton. Ich schmuggelte das Küken bei uns zu Hause rein, stellte es in mein Zimmer unter das Bett, um es am nächsten Tag, am Ostersonntag, meinen Eltern zu schenken, in der Erwartung, dass sie mein Geschenk nicht auch noch hinrichten würden. Dummerweise bekam meine ältere Schwester irgendwas davon mit und sie wollte das Küken unbedingt zu sehen. Sie kam in mein Zimmer und gesagt, Carsten, ich weiß, du hast ein Küken, zeig's mir. Da habe ich gesagt, nein, zeig's mir, sonst verpetze ich dich. Ich gehe sofort zu den Eltern und sage, dass du ein Tier in deinem Zimmer hast. Also zeigte ich ihr das Küken, ein schwerer Fehler, wie sie später herausstellen sollte. Da ja meine Schwester, wie gesagt, älter war als ich, war sie der Meinung, dass sie auch in Sachen Kükenpflege wesentlich kompetenter war als ich. Und so nahm sie sich das Küken erstmal an, ja, guckte es im Karton an und so, holte es raus, fasste es mal an und so. Und sie meinte, sie muss sich jetzt ein bisschen um das Küken kümmern. Sie hatte beobachtet, wie die Hennen ihre Eier ausbrüten. Sie hatte beobachtet, wie die Hennen sich so auf die Eier draufsetzen, das ausbrüten, damit es schön warm ist, damit sie schön warm haben. Und irgendwann schlüpft dann das Küken und dann geht das Küken auch manchmal so unter die Flügel der Henne und so. Und als meine Schwester eine Zeit lang das Küken so in der Kiste betrachtete, in meinem Schuhkarton und streichelte, da war sie plötzlich irgendwann davon überzeugt, dass das Küken friert, dass dem Küken die Nestwärme der liebenden Henne fehlt und die wollte sie jetzt ersetzen. Ich war etwas irritiert, ich wusste nicht ganz genau, was sie meinte. Und dann kam sie kurz Zeit später aus der Küche wieder, hatte einen Suppenteller mitgebracht und 2 Geschirrhandtücher, legte ein Geschirrhandtuch in den Suppenteller rein, setzte das Küken da rein, streichelte es nochmal, sprach ein paar liebevolle Worte, legte das andere Tuch so drüber und setzte sich drauf. Diese Die hat ein Nest gebaut und setzte sich auf das Küken drauf. Ich habe sie angeschrieben und gesagt, Kerstin, steh auf, das arme Küken und so, du bist doch viel zu groß. Sie so, nein, nein, Carsten, so muss man das machen. Das Küken friert doch, dem ist doch kalt. Ich hatte panische Angst um meinen Küken und fing an ihr rumzuzerren und habe gesagt, steh auf und so. Und als ich sie endlich runtergezogen hatte, da bewegte sich das Küken nicht mehr. Und meine Schwester sagte, siehst du, jetzt ist es eingeschlafen. So still. Und mir war das irgendwie verdächtig, es war mir zu still. Es atmete nicht mal mehr, so still war es. Mein Küken war tot. Das hatte mich tief getroffen. Und meine Schwester, als sie dann irgendwie das eingestehen musste, dass sie gecheckt hat, dass das Küken tot ist und so, dann war sie auch sehr berührt. Aber dann kam meine Schwester sozusagen die Lösung für das Problem. Sie hatte, weil sie wusste ja, am nächsten Tag ist Ostern und sie hatte in der Schule gelernt, dass Jesus an Ostern vom Tod auferstanden ist, dass er wieder lebendig geworden war. Und das könnte doch mit meinem Küken eben auch so passieren. Morgen früh, Carsten, da lebt es wieder. Du wirst staunen. Morgen ist Ostern, da wird dein Küken wieder leben. Und so bin ich an jenem Abend traurig, aber auch voller Erwartung und Hoffnung in mein Bett gegangen. Und ihr könnt euch vielleicht die Enttäuschung eines kleinen 6-jährigen Jungen vorstellen, als am nächsten Morgen das Küken sich immer noch nicht bewegte. Es ließ sich einfach nicht aufwecken, sondern lag total steif mit Beinen halb nach oben in der Pappschachtel. Ostern hatte nicht den erhofften Erfolg auf meinen Küken. Und so kommt es mir auch manchmal vor, dass Ostern einfach nicht den erhofften Erfolg, die erhoffte Auswirkung auf mein Leben hat. Meine Probleme und Sorgen und Fehler sind nach Ostern immer noch so real und anstrengend wie vorher auch. Da ist nicht viel mit Überfliegerdasein in der Kraft der Auferstehung. Ich bin immer noch der alte Carsten. Die Kaputtheit und Zerrissenheit meines Lebens bleibt bestehen. Das ist meine Erkenntnis aus den letzten Jahrzehnten als Christ. Die Probleme des Lebens verschwinden nicht einfach am Ostersonntag, beziehungsweise am Ostermorgen. Nein, sie verschwinden nicht einfach am Ostersonntag, sondern sind am Ostermontag immer noch und schon wieder auf dem Tisch. Die Probleme meines Lebens verschwinden nicht am Ostersonntag, sondern sind am Ostermontag immer noch da. Und die gute Nachricht des Tages ist dann vielleicht den Jüngern von damals, denen ging es teilweise offensichtlich nicht anders. Wer ähnlich wie ich an PÖES leidet, ist bei den Jüngern von Jesus in guter Gesellschaft. Am Ende von seinem Lebensbericht über Jesus schreibt Matthäus nämlich Folgendes. Ihr könnt es auf der Leinwand mitlesen. Kapitel 28, Vers 16 und 17. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten. Woran konnten die denn zweifeln? Jesus war doch direkt bei ihnen. Jesus war vor ihnen. Sie konnten ihn sehen, sie konnten ihn anfassen. Er war da ganz real. Wie konnten die da jetzt noch zweifeln? Aber sie zweifelten, obwohl Jesus da war. Da ist nicht gleich irgendwie alles Halleluja. Auch einige der Jünger hatten offensichtlich eine Art postösterliche Depression, waren enttäuscht von sich und von Gott. Die waren nicht der Meinung oder hatten nicht das Gefühl, jetzt geht's auf neue Wege, jetzt geht die Post ab. Sondern die hatten eher das Gefühl, hier ist Sackgasse, hier ist Ende Gelände. Vielleicht kennst du das ja irgendwie selber, du warst schon mal auf der OKO oder einer anderen Konferenz oder einer Freizeit. Ihr hattet eine geniale Zeit. Jesus war so real wie selten. Alles fühlte sich super an. Da war neue Freude, neue Begeisterung. Aber zu Hause kam dann ganz schnell so ein Loch. So ein geistliches Tief. So ein Stimmungsloch. Die Begeisterung ist nicht mehr da. Die Gefühle sind nicht mehr so da. Du bekommst Zweifel an der ganzen Sache, an Jesus, an seiner Kraft, an dir selber. Wie wenn du an PÖES leiden würdest. Vielleicht ist diese Empfindung, dass Ostern beziehungsweise der auferstandene Jesus nicht den erhofften Erfolg, die erhoffte Veränderung in deinem Leben gebracht hatte, sogar ein ständiger Begleiter von dir, dass du denkst, Mensch, ich bin doch Christ geworden, aber hat sich wirklich was verändert? Geht mein Leben jetzt eigentlich wirklich so radikal auf neuen, anderen Wegen? Erlebe ich das, was die Bibel erzählt, was die ersten Jünger erlebt hatten? Wenn es dir eben nicht so gehen sollte, dann kann ich dir sagen, du bist in guter Gesellschaft. Wie gesagt, eben manchen Jüngern ging es, obwohl sie den Auferstandenen unmittelbar erlebt hatten, zunächst nämlich durchaus ähnlich. Dass sie irgendwie dass die Auferstehung sie nicht so verändert hatte, wie man es vielleicht denken könnte. Ich finde es interessant, das Wort, was dort steht im griechischen Kontext für Zweifeln, ist das Wort Distanzo. Also Distanz. Sie waren innerlich, da waren einige dabei, die waren innerlich zu Jesus auf Distanz gegangen. Vielleicht, weil sie sich nicht sicher waren, was Jesus wirklich über sie denkt. Dass sie dachten, Mensch, der kann mich unmöglich lieb haben noch. Das, was ich getan habe, so wie ich bin, Mensch, ich bin nicht so wie er, ich passe nicht zu ihm. Vielleicht auch, weil sie nicht nochmal so enttäuscht werden wollten, wie an jenem Freitag, an dem Karfreitag. Dass sie nicht nochmal so ihre Hoffnung verlieren wollten. Vielleicht waren sie deshalb irgendwie auf Distanz gegangen, Enttäuschungen gehabt, Enttäuschungen erlebt und gedacht, ja, hier ist das ist ja ganz nett, aber ich bleibe doch lieber ein bisschen auf Distanz zu dir. Eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass Jesus sich diese Burschen mal ordentlich zur Brust nimmt, dass er sagen würde, Leute, was ist denn jetzt los? Das kann doch gar nicht sein, ja? Das ist ja wohl mal eine ganz schwache Vorstellung hier, ja? Ich bin auferstanden, ja? Und ihr? Ihr zweifelt, was ist denn los? Das geht, also so geht das wirklich nicht. Nach allem, was Jesus durchgemacht hatte, würde ich denken, dass er etwas gereizt auf die Zweifel seiner Jünger reagieren würde. Was ist denn los mit euch? Habt ihr sie noch alle? Nach all dem, was ich getan habe. Und wie reagiert Jesus? Was sagt er? Wieder Matthäus-Evangelium, ab Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Statt sie anzuflaumen, statt sie mal anzumeckern, statt frustriert irgendwie aufzugeben und sagen, komm ey, ihr Pappnasen, jetzt, dann suche ich mir halt irgendwie andere Leute. Statt aufzugeben, gibt Jesus seinen Jüngern eine Aufgabe, einen Job. Und zwar nicht irgendeinen Job, sondern einen elementaren Job. Sie sollen seine Mission weiterführen. Menschen zu Jüngern zu machen, sie hineinholen in die Beziehung zu Gott, das Reich Gottes weiter ausbreiten. Das ist die Aufgabe auch der Zweifelnden, der dir irgendwie auf Distanz gegangen sind. Und dann denke ich mir, oh Jesus, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Diese Typen damals, ja, wir heute, ich, wir sollen das weiterführen? Wozu, wir sollen das weiterführen, wozu du in die Welt gekommen bist? Ist das wirklich dein Ernst? Willst du das nicht lieber selber machen und auf Nummer sicher gehen, dass das, was du auf dich genommen hast, nicht vergeblich war? Guck dir uns doch mal an. Denkst du nicht, dass du mit dieser Entscheidung dieser Ersatzspieler ein bisschen zu früh aufs Feld schickst? Dass du mit einer B-Mannschaft ins Finale gehst? Wäre es taktisch nicht cleverer, wenn die Person, die vom Tode auferstanden ist, das überall erzählt und sich präsentiert, statt andere damit zu beauftragen, dass wenn ich zu Leuten gehe und sage, hier, passen Sie mal auf, hören Sie mal zu, ich möchte Ihnen gerne mal von jemandem erzählen, den Sie nicht kennen, aber den ich kenne, und die Person war mal tot, ist jetzt aber auferstanden, ist zwar jetzt auch nicht mehr da, aber von der möchte ich Ihnen gerne mal erzählen. Das wäre doch viel cooler, wenn Jesus selber machen würde, sagen würde, hier Leute, schaut mal, ich war mal tot und jetzt lebe ich wieder, hier könnt ihr sehen, zack, zack. Das wäre doch viel besser. Das wäre doch viel glaubwürdiger. Jesus, mach du das doch. Zeig allen Leuten deine Hände und deine Seite, nicht nur uns. Wir stehen auch hinter dir, Jesus. Wir stehen hinter dir. Wenn du gehst, dann gehen wir ganz bestimmt. Vielleicht mit. Wir könnten doch sogar eine Welttournee für dich organisieren. Wir reisen um die Welt und machen die große Jesus-Show. Und du zeigst dich allen Menschen. Aber Jesus sagt, nee, jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Ich traue euch das zu, so wie ihr seid. Es ist alles okay, ich traue euch das zu. Ihr könnt das, denn ich werde bei euch sein, unsichtbar, aber doch real. Ich werde bei euch sein. Ihr werdet Kraft von oben empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Welt. Ihr werdet noch größere Werke vollbringen als ich. Das sind Originalworte von Jesus. Jetzt seid ihr an der Reihe, an meiner Stelle. Interessanterweise scheint Jesus dabei kein bisschen nervös zu sein, ob seine Jünger das schaffen würden. Er ist geradezu begeistert von dem Gedanken. Ja? Da ist nicht irgendwie, dass er sagt, okay, hier haben wir Plan A, wenn das nicht funktioniert, machen wir Plan B. Es gibt keinen Plan B bei Jesus, sondern ihr seid Gottes Plan, ihr seid Plan A. Ihr seid es. Geht. Das Wort, das dort im Griechischen steht, ist interessanterweise kein Imperativ. So wie bei uns im Deutschen. Geht ist ein Imperativ. Es ist keine Befehlsform, die dort steht. Sondern man müsste eigentlich besser übersetzen, da wo ihr hinkommt. Da wo es euch hin verschlägt. Da wo ihr seid oder wo ihr sein werdet. Dort, wo auch immer ihr seid. Dort sollt ihr Menschen zu Jüngern machen. Ihr müsst nicht erst irgendwie an bestimmte Orte gehen. Und gucken, ja wo soll ich denn jetzt ganz bestimmt hingehen? Nein, da wo du sein wirst. Da wo es dich hin verschlägt. Da wo du hinkommst. Einfach da, wo ihr seid. Da sollt ihr Menschen zu Jüngern machen. Ladet Leute in die Gemeinschaft mit mir ein. Und auch dort das Wort, das im Griechischen steht, ist ein Wort, das eher so etwas, das ist nichts Punktuelles. Wisst ihr, Jünger zu machen hat nichts damit zu tun, Traktate zu verteilen. Oder irgendjemand mal in einen Gottesdienst zu schleppen. Jemanden, mit dem man sonst nichts zu tun hat und sagen, ja, wir machen mal wieder den Jugendgottesdienst, komm doch mal. Aber sonst sich irgendwie nie um die Person zu kümmern. Zu Jüngern zu machen, das ist keine punktuelle Geschichte. Da geht es um einen Prozess. Das ist etwas Anhaltendes. Es geht um Beziehung, um Freundschaft. Und deshalb steckt da auch die Aufforderung von Jesus dahinter. Habt Gemeinschaft mit den Menschen. Verbringt Zeit mit ihnen und dann erzählt ihnen von mir. Erzählt von euch und von mir. Versucht ihnen verständlich zu machen, wer ich bin und was ich euch über das Leben gelehrt habe, was ihr von mir verstanden habt, was ihr mit mir erlebt habt. Zeigt es ihnen mit Worten und mit eurem Leben. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, Raum und Zeit. Siehe, ich bin bei euch. Wir brauchen das nicht und wir sollen das auch gar nicht selber machen, alleine machen. Sondern Jesus will das mit uns machen und durch uns machen. Er ist an unserer Seite. Er ist in uns gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Und darum wird es heute Nachmittag nochmal gehen, was das bedeutet, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Also, wenn du heute nach Hause kommst, wenn dann vielleicht das Okoloch kommt, wenn die Zweifel, wenn die Distanz, die innere Distanz wieder aufkommt, wenn die Versuchung kommt und wieder mal gewinnt, dann sagt Jesus, ich bin trotzdem bei euch. Ich bin bei euch. Macht einfach, was ich euch gesagt habe und was ihr bei mir gesehen und gelernt habt. Um den Rest werde ich mich kümmern. Macht einfach. Denn mir, nicht euch, ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Deshalb, ich werde mich um den Rest kümmern. Mir, nicht euch, ist alle Gewalt gegeben. Und das, liebe Freunde, ist bis jetzt die einzige wirksame, effektive Medizin gegen PÖES in meinem Leben. Dass ich immer wieder dann, wenn ich merke, es kommt hoch, dieses Gefühl, dass ich mir dann sage, Carsten, weißt du was, es geht in deinem Leben gar nicht so sehr. Es geht doch gar nicht um meine Gefühle oder Verfehlungen. Dass ich dabei nicht stehen bleibe und irgendwie einfach nur auf mich schaue, sondern tue, was Jesus mir sagt, was er befiehlt, in all meiner Unzulänglichkeit. Denn ich merke, dass ich ja im Wesentlichen eigentlich nur da die Erfahrung mache, wo ich für andere sozusagen ein Segen werde, dass ich dann selber gesegnet bin. Das ist die Erfahrung, die ich mache. Wo ich für andere ein Segen bin, da merke ich selber, wie sehr ich gesegnet bin. Da, wo ich mich für die Veränderung der Welt, wo ich mich für die Veränderung von Menschen einsetze, da merke ich, wie ich selber verändert werde. Da merke ich, wie die Kraft des Auferstandenen in meinem Leben wirkt. Und nicht zu Hause, wenn ich darüber nachdenke, was ich noch alles besser machen könnte oder so, was ich für ein schlechter Typ bin. Sondern da, wo ich das tue, was Jesus sagt, wo ich mich auf den Weg mache, wo ich in Beziehung trete zu Menschen und versuche, ihnen zu helfen, wo ich nach Wegen suche. Wie kann ich ihm das erzählen? Wo ist eine Tür, die Gott aufmacht, wo ich hineinkommen kann und sagen kann, hier, pass mal auf, das ist, was Jesus mir an der Stelle bedeutet, was Jesus in meinem Leben verändert hat. Da merke ich selber, wie ich verändert werde dabei. Dass da, wo ich gebe, merke ich, dass ich selber doch beschenkt bin und beschenkt werde. Das ist die bis jetzt einzig wirksame und effektive Medizin gegen POS in meinem Leben. Dass ich tue, versuche zu tun, was Jesus sagt. Geht und mache zu Jüngern. Das ist, was Jesus nicht nur den Jüngern damals nach Ostern mit auf den Weg gab, wo er sie aufforderte, sondern auch uns, euch, heute. Geht und macht zu Jüngern. Und ihr dürft gewiss sein, so wie Jesus bei und mit den Jüngern damals war und sie in seiner Kraft oder vielleicht besser Jesus durch sie die Welt Menschen veränderte, das Umfeld von Menschen veränderte, so ist Jesus auch bei euch und in euch. Und diese Erfahrung wünsche ich euch immer wieder aufs Neue, dass ihr merkt, wo ihr anfangt, stümperhaft, amateurhaft, umzusetzen, wozu Jesus uns beauftragt hat. Dass ihr dann diese Kraft des Auferstandenen erlebt und ihr merkt, wie er euch neue Wege führt, seine Liebe, seine Botschaft in das Leben von Menschen hineinzutragen. Ich danke euch für euer Zuhören. Gott segne euch.